Ich habe ein Thema heute, da muss ich was an Anfang anstellen. Und zwar, wenn Sachen im Fernsehen gefährlich werden, dann sagt man immer, don't try this at home. Mach das nicht zu Hause nach. Und wir müssen das, ich muss das am Anfang meiner Predigt auch wirklich sagen. Ja? Manche Sachen, don't try this at home, aber andere Sachen unbedingt zu Hause nachmachen. Unbedingt. Und ihr werdet gleich merken, worum es geht. Ich habe ein ganz interessantes Thema, ein ganz kreatives Thema für diese Predigt. Und zwar heißt es Öl, Feuer und Wasser. Öl, Feuer und Wasser. Und jetzt erkläre ich euch, warum don't try this at home. Weil wenn du zu Hause in deiner Küche bist und du machst die Bratpfanne auf den Herd und tust Öl rein und vergisst, dass da eine Bratpfanne steht, was passiert dann? Das Ding fängt an zu brennen. Ist das schon mal jemandem passiert zu Hause? Ja? Ja. Und wenn man dann nicht geistesgegenwärtig ist und man nicht den Erläuterungen unseres Brandschutzbeauftragten zugehört hat, dann kann es passieren, dass man versucht, das Ding mit Wasser zu löschen. Hat das schon mal jemand versucht? Gut, dass ich es nicht versucht habe, weil wenn man auf brennendes Öl Wasser kippt, dann passiert das, dass es eine riesige Stichflamme gibt. Die kann den ganzen Raum erfüllen, kann die ganze Küche erfüllen. Und mein Cousin ist ein ehemaliger Feuerwehrmann. Und der hat mir das erklärt, was da passiert, hat gesagt, ich soll das in der Predigt sagen, dass ein paar Fakten da sind. Und es ist gut, weil man kann sich dann das vorstellen. Eine brennende Pfanne mit Öl. Ja? Und nehmen wir mal an, ich versuche das mit einem Liter Wasser zu löschen. Aus dem einen Liter Wasser werden 1600 Liter Wasserdampf. Und dieser Wasserdampf nimmt die brennenden Öltropfen mit sich und erfüllt den ganzen Raum, erfüllt die ganze Küche. Und das unbedingt nicht zu Hause nachmachen. Don't try this at home. Aber was im Praktischen wir nicht wollen, was im Praktischen gefährlich ist, im Geistlichen betrachtet, wünschen wir uns das Wirken des Heiligen Geistes wie ein Feuer, das sich bei uns zu Hause ausbreitet, das bei uns in unserer Familie, in unserer Wohnung sich bewegt und von einem zum nächsten auch noch weitergeht. Ein Feuer, das sich ausbreitet, wie ein verzehrendes Feuer. Und Öl, Feuer und Wasser, das sind Bilder aus der Bibel, die das Wirken und Wesen des Heiligen Geistes beschreiben. Und wir wünschen uns das Wirken des Heiligen Geistes in verschiedener Art und Weise, dass es sich ausbreitet bei uns zu Hause und an dem Ort, an dem wir wohnen. Und ich fange an mit Komponente Nummer 1, mit dem Öl. David hat einen wunderbaren Psalm geschrieben, Psalm 23. Und im Psalm 23, Vers 5 sagt er, betet er, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Könnt ihr das auch von euch sagen? Gott, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Und was bedeutet das? Das bedeutet im Praktischen, dass ein Prophet kam und David mal einen Behälter mit Öl über den Kopf gegossen hat. Und das hat eine Bedeutung gehabt. Zu der Zeit damals in Israel war der Prophet damit beauftragt, einen König einzusetzen, der über Israel regiert. Und als Zeichen, dass dieser Mensch König über Israel wird, wurde er mit Öl übergossen, wurde er gesalbt. Das bedeutete, dass dieser dann mit einem besonderen Auftrag versehen war und mit einer besonderen Kraft, um diesen Auftrag auszuführen. Das bedeutete, jemanden zu salben. Und David sagt hier, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Und der erste König, der über Israel regiert hat, das war König Saul. Und der Prophet Samuel hat Saul zum König gesalbt. Und Saul hat gut angefangen. Aber im Laufe seiner Regierung ist etwas passiert mit ihm, nämlich er hat sich von Gott abgewendet. Und Gott hat das gesehen und hat das gewusst und er hat Samuel zu Saul geschickt, um ihn sagen zu lassen, dass Gott ihn als König verwirft, weil er sich von Gott abgewendet hat. Aber Gott lässt Saul sagen, ich habe einen neuen auserwählt, einen Mann nach meinem Herzen. Und das war David. David war der Mann nach dem Herzen Gottes. Und David, das war schon ein special Typ. Der hat was Besonderes gehabt. Der hat eine gewisse Vorbildwirkung. Und wenn Ihr müsst euch das so vorstellen. Samuel hörte dann von Gott, okay, salbe einen neuen König. Und wo soll ich hin? Gott sagt, geh zu Isai nach Hause. Der hat Söhne, guck dir die an und dann wirst du sehen. Und der Prophet Samuel geht nach Hause zu Isai, geht hin und sagt, komm hier, komm zu mir. Und da kommt Isai mit seinen Söhnen. Und da kommt gleich ein Riesentyp. Ja, so ein richtig großer, starker, breiter Typ. Und Samuel denkt sich, hey, das ist der Auserwählte vor dem Herrn. Das ist der Gesalbte. Das ist der zukünftige König über Israel. Den werde ich mit Öl salben. Und Gott sagt, Moment, Moment, Moment. Nicht so schnell. Die Menschen gucken immer auf das, was vor Augen ist. Aber ich bin Gott und ich gucke in das hinein, was im Herzen der Menschen ist. Und der ist es nicht. Und dann gehen die anderen, guckt er sich die anderen an. Und Gott sagt, der ist nicht, der ist nicht, der ist nicht. Und dann ist Samuel ganz verwirrt und fragt Isai, hey, hast du noch einen Sohn? Und er sagt, ja, da ist so einer, der ist da hinten auf der Weide und der hütet die Schafe und so, aber der ist der Jüngste und der Kleinste und so. Samuel sagt, hol ihn her. Und in dem Moment, als David reinkommt, spricht Gott zu Samuel, er ist es, den sollst du salben. Das ist der Mann nach meinem Herzen, der kriegt das Öl, der kriegt den Auftrag, der kriegt die Kraft. Und der Zusammenhang, der hier ist, ist die Salbung, die Beauftragung mit Öl und das Herz im direkten Zusammenhang. Und wenn wir von Gott dieses Öl wollen, wenn wir von Gott dieses Öl in unserem Leben wollen, das wie David uns nur so von den Locken tropft, dann brauchen wir auch entsprechend ein Herz. Und wir haben vor 2 Wochen drüber gesprochen. Mehr als alles, achte auf dein Herz. Mehr als alles, achte darauf, dass dein Herz ungeteilt ist. Und David hatte dieses ungeteilte Herz. Und das wird deutlich in allem, was David getan hat, wo er regiert hat, wo er gekämpft hat. Ja, das war ja sein Auftrag auch. Und zum Beispiel lesen wir das bei David gegen Goliath. Da ist das Heer der Israeliten und das Heer der Philister gegenüber aufgestellt. Und aus dem Heer der Philister kommt ein Riesentyp, ein echter Riese. Ein richtiger Riese. Ja, nicht nur ein großer Typ, so 2 Meter, wow, das ist sehr groß. Goliath war gigantisch. Goliath war, ich habe es leider nicht genau, 3,10 Meter? 3,50 Meter. Ein gigantischer Typ. Mit Waffen und Rüstung so schwer, das kannst du nicht mit 2 Händen tragen. Das hatte der an seinem Körper und das Schwert in einer Hand und sein Schild, wenn ich mich richtig erinnere, 60 Kilo schwer. Circa 60 Kilo schwer. In einer Hand. Und der kam raus aus den Reihen der Schlachtreihen der Philister und hat den Gott Israels verhöhnt, das ist auch unser Gott, ja? Der hat den verhöhnt und hat gesagt, ihr gebt mir einen, der gegen mich kämpft. Und wer gewinnt, der gewinnt alles. Der hat den ganzen Kampf gewonnen. Das war damals, hat man das so gemacht, um einfach Opfer zu sparen, ja, damit nicht so viele Menschen sterben. Hat man 2 gegeneinander kämpfen lassen und wer gewinnt, der hat alles gewonnen. Aber von den Israeliten hat sich keiner getraut. Und Goliath kam Tag für Tag raus, hat Gott verspottet und jemanden gefordert, dagegen gekämpft. Und das 40 Tage lang. Und keiner hat sich getraut. Und dann kam David. David kam, um seinen Brüdern, die dort als Soldaten eingesetzt waren, zu essen zu bringen, um sie zu versorgen. Und er hat Goliath gesehen und er erkundigte sich, ey, was ist mit dem? Und was will der? Und was passiert mit dem, der gegen ihn kämpft? Und wie ist das? Und das hat sich so rumgesprochen, dass David sich so dafür interessiert, das kam bis zu Saul, dem König. Und er ließ ihn rufen. Und David kam und sagte, Saul, es ist so, ich war auf der Weide, ich habe gegen Bären gekämpft, ich habe gegen Löwen gekämpft und Gott ist mit mir und ich habe gewonnen. Und genauso wird es diesem Goliath gehen. Und weil so David, so wie er ist, ja, ich glaube, niemand hätte ihm das zugetraut. Ja, er war so nicht der Stärkste, deswegen war er auch nicht als Soldat dort eingesetzt. Und Saul sagt, okay, nimm die Waffenrüstung, nimm das Schwert und geh. David zieht die Waffenrüstung an, aber er kann gar nicht damit laufen. Er ist kein geübter Soldat, er kann es nicht. Also nimmt er das, was er hat, was er gewohnt ist. Er nimmt einen Kieselsteine und er hat eine Schleuder als Schafhirte und er hat einen Stab. Und damit stellt er sich Goliath entgegen und geht auf Goliath zu und Goliath sieht das und fängt an zu spotten über ihn, was das soll. Ja. Dieser Wicht, der kommt mir entgegen und Goliath flucht Gott. Und dann kommt aber eine Ansprache von David und da wird sein Herz deutlich. Und das möchte ich uns vorlesen. Und wir finden das in 1. Samuel 17, ab Vers 43. Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöckchen zu mir kommst? Er meinte den Hirtenstab. Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Der Philister sagte zu David: Komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Und David antwortete dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Kurzschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Herrscher, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. Okay. Das hat Goliath garantiert nicht erwartet. Und keiner aus der ganzen Armee hätte das erwartet. Diese Kühnheit, dieser Mut von David. Aber woher kam der? Weil Goliath über Gott gespottet hat. Und David liebte Gott. Und das führte dazu, dass David einen Drang in sich verspürte, sich Goliath in den Weg zu stellen und sagen: Stopp. Daher kam eine Kühnheit, daher kam ein Mut, der dazu führte, dass David etwas unternahm, um sich Gott in den Weg zu stellen. Und sein Glaube und Vertrauen auf Gott, den er trainiert hat vorher auf der Weide gegen Löwen und Bären, der führte dazu, dass er also schon den Glauben entwickelt hatte, sich auch Goliath in den Weg zu stellen. Aber sein Motiv war nicht, obwohl er schon gesalbt war, sich als der große König heraus zu entpuppen, sondern sein Motiv war, für Gott einzutreten, für Gott zu kämpfen. Und das ist das Herz. Und genau deswegen wurde er gesalbt, weil das Herz nur an Gott hing, nicht an der Königswürde, nicht an der großen Macht, sondern allein an Gott selbst. Und das war die Ölquelle von David. Und es geht weiter. Ja, also ich werde dich den Vögeln des Himmels und den wilden Tiere zum Fraß vorwerfen. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und die ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer rettet, denn des Herrn ist der Kampf und er wird euch heute in unsere Hand geben. Also, dass die ganze Erde erkennt, dass Israel einen Gott hat. Für Gottes Offenbarung hat David gekämpft, zur Ehre Gottes, für Gott. Und das war das Herz. Darum wurde er mit Öl gesalbt. Das war die Quelle von David, diese Ölquelle. Aber nicht für die Königswürde, nicht für die Salbung, sondern für Gott selbst. Und das ein Vorbild für uns. Und David hat dann einen ganz schwierigen Lebenslauf unternommen. Ja. Der hat ganz große Herausforderungen gehabt, bis zu dem Punkt, dass er König wurde. Er wurde verfolgt und mit Mordandrohungen und versuchte Mordanschläge und Attentate und hier und da. Und er hat oft lange Versteckspiel gespielt, weil Saul ihn umbringen wollte. Weil das war den Leuten klar, dass David gesalbt war und dass die Salbung aus dem Leben von Saul irgendwie gewichen war. Dann haben die Frauen angefangen, Lieder zu singen. Hey, Saul hat 1000 erschlagen und David hat 10.000 erschlagen. Ja, das hat Saul geärgert. Und er hat David das Leben so richtig schwer gemacht. Aber David hat sein Herz bewahrt. Vor Gott und hat ausgehalten und hat sich nur auf den Wegen Gottes bewegt, weil er hätte die Möglichkeit gehabt, mit eigener Stärke sich dieses Königsamt anzueignen. Aber er hat es nicht getan. Und Gott hat ihn nach langer Zeit, nach langem Warten, eingesetzt, offiziell als König. Und David hat regiert über Israel und hatte ein gigantisches Heer. Aber sein Herz schlug nur für Gott. Und ich stelle mir manchmal vor, wie Menschen zu David kamen und sagten: Ey David, du bist der größte King im Middle East. Du bist der Boss der größten Armee weit und breit. Mann, du lebst deinen Traum. Das ist doch das Einzige, was du immer wolltest. Du hast es jetzt. Das ist es, was du immer wolltest. Und David aber hätte gesagt, aufgrund seines Herzens, nee, das ist nicht das eine, was ich immer wollte. Das eine, was ich immer wollte, das steht im Psalm 27, Vers 4. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Mit anderen Worten, Tiefgang in meiner Beziehung zu Jesus, Tiefgang in meiner Beziehung zu Gott, das ist das eine, was ich immer wollte. Das ist das eine, wofür ich bete und das ist mein Traum. Und wie steht's mit uns? Wenn Leute zu uns kommen, zu uns als Gemeinde und sagen, ey, Jesusgemeinde, hey, ihr seid die große Freikirche weit und breit und ihr habt ein Gemeindezentrum, 3 Etagen, Penthouse. Boah. Und ihr macht Gottesdienst während Corona und die Leute sind alle wieder da. Das ist der Hammer. Und Livestream. Alter, ihr lebt euren Traum, Jesusgemeinde. Das ist das Größte, das ist das Beste, das ist das Einzige, was ihr immer wolltet. Aber wir würden sagen, nee. Eins haben wir vom Herrn erbeten. Amen. Danach trachten wir. Tiefgang unserer Beziehung mit Jesus, ihn besser kennenzulernen, unser Herz, dass es schlägt für ihn, dass wir ihn besser, dass wir immer tiefer in seine Gedanken einsteigen über uns, damit wir sein Wesen immer mehr erkennen, wie groß seine Liebe und seine Gnade für uns, dass wir wachsen an Hingabe und Freundschaft zu ihm. Das ist das eine, was wir immer wollten. Hey, und da ist die Quelle des Öls. Das war bei David so und das wird bei uns so sein. David war ein gesalbter Mann, überhaupt keine Frage, aber es gibt jemanden, das ist der Gesalbte, Jesus Christus. Wusstest du, dass Christus heißt der Gesalbte, heißt nicht der Gekreuzigte, heißt der Gesalbte. Jesus Christus, Jesus der Gesalbte. Und es gibt eine Stelle in Lukas 4, Vers 18, da spricht Jesus über seine Salbung. Jesus geht in Nazareth in die Synagoge und wie es üblich ist, wird ihm eine Schriftrolle gereicht. Das wollen wir jetzt mal lesen. Und Jesus liest vor. Der Geist des Herrn ist auf mir. Das ist eine Schriftrolle aus Jesaja. Das ist ein prophetisches Wort, was der Prophet Jesaja gesprochen hat über den kommenden Retter, über den kommenden Messias. Und Jesus liest es vor. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade aus seinem Mund. Das ist gigantisch. Jesus der Gesalbte, Christus der Gesalbte. Und Jesus hat diesen Lebensstil gelebt. Da ist keiner, der mehr dieses Herz für Gott hatte als Jesus. Da ist keiner, der mehr daran gearbeitet hat und der sein Herz bewahrt hat. Jesus hat so Herausforderungen gehabt, dass wir werden das nie verstehen. Dieser Kampf, der da tobte, um diesen Auftrag, ja, Jesus war gesalbt, um diesen Auftrag, es war der größte Auftrag, den je ein Mensch auf diesem Planeten gehabt hat und haben wird in alle Ewigkeit. Am Kreuz Erlösung zu schaffen für jeden Einzelnen, für jeden von uns, dass er bestraft wird anstelle von uns und die Menschheit zu lehren, über einen Weg, der die Herzen verbindet, der die Herzen heilt, der Frieden bringt. Ihr sollt Friedensstifter sein, eine Lehre zu bringen, die Welt heilen kann. Das war sein Auftrag und der Teufel hat alles daran gesetzt, dass das nicht funktioniert. Jesus war in Krisenzeiten, in Herausforderungen und er hat sein Herz bewahrt und hat die Gemeinschaft mit Gott bewahrt und hat Beziehungen gebaut und hat diese Hingabe, diese tiefe Freundschaft zum Vater gelebt. Ja, er war oft, hat er geheilt, hat er gepredigt, hat er Dinge getan, von morgens bis abends, aber nachts, wenn alle anderen fertig waren und geschlafen haben, da hat er die Zeit mit seinem Vater gehabt, da hat er Beziehungen gebaut, weil es anders nicht ging. Ja, die Jünger sind vorgefahren mit dem Boot, Jesus geht am See entlang, um zu beten und kommt später dazu. Und manchmal waren es Herausforderungen, wo er sein Herz bewahren musste, Gott treu zu sein. Er ist Jesus. Hey, wieso musste er kämpfen? Ist er nicht Jesus? Kann er nicht alles? Er hat darum gerungen, dass sein Herz nah bei Gott bleibt. In der Nacht, bevor er ans Kreuz geschlagen wurde, in Gethsemane, da hat er den größten Kampf gekämpft. Da hat er gebetet, dass er treu diesen Weg ans Kreuz gehen kann. Er hat gebetet zum Vater: Vater, wenn es dir möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ja, diesen Kelch bedeutet dieses Leid, dieses unendliche Leid, dieses Getrenntsein von dir, dieses Beladensein mit Sünde und Krankheit. Wenn es irgendwie möglich ist, lass es an mir vorübergehen. Und er hat gebetet so intensiv, dass sein Schweiß wie Blut von seiner Stirn geronnen ist. Und ich habe das einmal gesehen, dass ein Mensch aus der Stirn vor Anstrengung geblutet hat. Das war bei so einem richtigen Strongman, das ist so Kraftwettkämpfe, wo die Gewichte hochheben. Und er hat ein Gewicht gehoben, das war fast 500 Kilo schwer. Und er hat alles gegeben und plötzlich fing er an, durch diesen innerlichen Druck aus der Stirn zu bluten. Und das ist das, was bei Jesus passiert ist, aber ohne Gewicht, versteht ihr? Weil er einen inneren Kampf gekämpft hat, weil er innerlich gerungen hat um sein Herz. Und manchmal müssen wir ringen um unser Herz, weil wir herausgefordert sind, in unserem Alltag unser Herz zu bewahren, unser Herz bei Gott zu halten, unter all diesem Stress von Arbeit, unter diesem Stress mit Kindererziehung und dies und das und Herausforderungen und Corona und Geldsorgen und hier und dies und jenes. Aber dieser Kampf, den kämpfen wir manchmal, wo wir ringen innerlich um unser Herz. Um unser Herz. Und aber dieser Kampf lohnt sich. Weil es gibt nichts Wichtigeres als dieses Herz, das allein für Gott schlägt. Mehr als alles, bewahre dein Herz. Das war der Lifestyle von Jesus. Und dieses Herz war dieser gigantischen Ölsalbung, ja, diese Beauftragung und Befähigung durch den Heiligen Geist, wie wir hier in Lukas lesen, auch würdig. Und als Jesus seinen Jüngern den Missionsbefehl gegeben hat in Matthäus 21, geht und macht zu Jüngern alle Nationen. Lukas 28. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Veränderung des Zeitalters. In diesem Moment hat Jesus unser Haupt, mein Haupt, dein Haupt mit Öl gesalbt für einen Auftrag. Er hat uns beauftragt. Er hat einen besonderen Auftrag auf uns gegeben. Und es ging weiter. Nachdem Jesus gestorben und auferstanden war, er zeigte sich seinen Jüngern, er lehrte seine Jünger und er hat gesagt, wartet auf die Verheißung des Heiligen Geistes. Und jetzt kommt das Feuer ins Spiel. Bis jetzt war Öl, jetzt kommt Feuer. Wartet auf die Verheißung des Heiligen Geistes, denn ihr werdet Kraft empfangen, hat Jesus gesagt, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und zu Pfingsten kam der Heilige Geist in Kraft auf die Jünger wie Feuerzungen, sagt die Bibel. Das bedeutet wie Ströme von Feuer, die also eine gewaltige Energie freigesetzt haben, das Wirken des Heiligen Geistes unter den Jüngern, unter den Aposteln. Und von da an ist eins ganz charakteristisch. Nämlich dieses Feuer, diese Feuerkraft des Heiligen Geistes breitete sich aus von diesem Ort bis in die umliegenden Orte, von einem Menschen zum anderen, von einem Land ins andere, über den kompletten Globus, so dass sogar wir was davon haben. Dieses Feuer ist ein verzehrendes Feuer, etwas, was um sich greift. Und die Jünger waren so leidenschaftlich, ja, es ist ein leidenschaftliches Feuer, sie konnten nicht anders, als darüber zu sprechen. Und nichts konnte sie aufhalten. Nicht mal Androhung von Gewalt konnte sie aufhalten. Der Hohe Rat, das ist der gleiche, der dafür verantwortlich war, dass Jesus gekreuzigt wurde. Petrus und Johannes bedroht, ja, dass sie nichts über Jesus sagen sollten. Und die beiden gingen in die Gemeinde und haben das erzählt. Und dann, ist meine Interpretation, war die Gemeinde sehr entmutigt. Sie war entmutigt, weil diese Gewaltandrohung, das hat die Gemeinde entmutigt. Warum denke ich das? Ich denke das, weil auf diese Entmutigung, auf diese Information, dass sie nicht mehr von Jesus reden durften unter Gewaltandrohung, folgte ein Gebet. Und dieses Gebet finden wir in der Apostelgeschichte 4, ab Vers 29. Und wenn wir uns das bildlich vorstellen mit dem Feuer, dann ist ein gigantisches Feuer ausgegossen, aber die Gemeinde war entmutigt und irgendwie das Feuer war durch diese Androhung ein bisschen kleiner geworden. Aber die Gemeinde nimmt das nicht hin, sondern sie fängt an zu beten. Sie versammelt sich und sie fängt an zu beten. Vers 29. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, dass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Hey, der Heilige Geist war doch schon da. Aber ich möchte das so interpretieren, dass die Gemeinde entmutigt war durch diese Androhung, aber sie beteten neu, dass das Feuer des Heiligen Geistes neu entfacht wird. Und wir müssen das immer wieder in unserem Leben tun, weil wir entmutigt werden durch den Lauf der Dinge, durch den Lauf dieser Welt. Wenn wir zu Menschen über das Evangelium sprechen und sie wollen uns nicht hören und sie weisen uns harsch ab, das entmutigt uns und etwas passiert manchmal mit dem Feuer in uns und wir nehmen den Zustand vielleicht hin. Aber wir sollten uns das als Vorbild nehmen, jeder von uns, dass wir beten, dass das Feuer neu entfacht wird und dass diese sich ausbreitende Kraft des Evangeliums weiter zunimmt, wieder neu entfacht wird in uns, die Leidenschaft neu entfacht wird, dass Türen für das Evangelium aufgehen, wo sie geschlossen sind, dass der Ort, in dem ich wohne, wo ich in meiner Nachbarschaft immer schon gesprochen habe, ey, komm mit in den Gottesdienst und keiner wollte das wissen, dass die Ohren und Augen des Herzens aufgehen. Lasst uns nicht entmutigen lassen, sondern lasst uns beten, dass das Feuer neu entfacht wird in uns. Und dass wir dranbleiben im Gebet, dass wir dranbleiben, zu Menschen zu sprechen und einzuladen. Immer wieder neu das Feuer entfachen, durch Gebet, durch diese Hingabe, in Schwachheit, die Urgemeinde ging in Schwachheit. Sie hatte überhaupt nicht die Kraft. Sie waren total entmutigt. Und was sie hier machen, ist ein Gebet. Ein Gebet, wenn du es liest, ist nicht mal eine Minute. Und die Erde hat gebebt, weil sie in ihrer Schwachheit kamen, in ihrer Angst. Sie haben sich versammelt und sie hatten nicht mehr viel zu geben. Aber das, was sie hatten, das haben sie gebeten. Und das hat Gottes Herz bewegt. Und er hat neu den Heiligen Geist ausgesendet und ihr Herz in Brand gesteckt. Hey, lasst uns das als Vorbild nehmen. Lasst uns das auch tun. Immer wieder neu in unserem Leben. Und lasst uns doch schnell über Wasser sprechen. Das Wasser. Ich glaube, dass in unserem Umfeld, in unserer Region Menschen sowas von durstig sind, halb verdorstet, so richtig schon fast am Ende. Aber sie wissen nicht, wonach sie Durst haben. Wir wissen, wonach sie Durst haben. Nach dem lebendigen Wasser, das Jesus zu geben hat und niemand sonst. Und sie versuchen es irgendwo in der Welt, in verschiedenen Dingen, was auch immer, ob das Karriere ist, ob das Geld ist, ob das Beziehungen sind oder sonst was. Und sie versuchen, ihre Sehnsucht zu stillen. Ich glaube, sie haben einen Durst, den nur Jesus stillen kann. Und du und ich und wir sind da, um die Menschen zur Quelle zu führen. Und Jesus ist unser Vorbild. Jesus sieht die eine Samaritanerin, die am Brunnen sitzt. Und er ging zu ihr und er beginnt ganz nebenbei ein Gespräch. Ganz nebenbei. Hey, können wir auch in Sanftmut und Demut den Menschen in unserem Umfeld dienen und mit ihnen mal ein Gespräch anfangen? Können wir wie Jesus das Gespräch auch lenken bei der Samaritanerin und ganz zufällig kommt er zu sprechen auf Durst? Kommt er zu sprechen auf Durst und Wasser, das den Durst für immer löscht und du wirst nie wieder Durst haben? Können wir demütig unserem Umfeld dienen und den Menschen irgendwie klar machen? wo die Quelle des lebendigen Wassers ist und dass ihr Lebensstil nicht dazu beiträgt, dass ihr Durst gestillt wird. Und Jesus war hier inspiriert von dem Heiligen Geist, weil er hat ein prophetische Erkenntnis bekommen über den Lifestyle dieser Frau mit vielen verschiedenen Männern. Und er hat ihr ein Wort der Erkenntnis gesagt und das hat irgendwie ihr Herz aufgeschlossen und seine Botschaft konnte hineinfallen. Hey, lasst uns lernen, mit dem Heiligen Geist gemeinsam dem Durst in unserem Umfeld der Menschen zu begegnen. Und der Inspiration, geistgeführte, geistgeleitete Gespräche, den Menschen zur Quelle zu führen. Beziehung mit Gott, die deinen Durst stillt, ist jetzt und hier möglich, weil Gott durch seinen Heiligen Geist gegenwärtig ist. Und du musst nicht Kopf- und Handstände unternehmen. Was du brauchst, ist Jesus. Was du brauchst, ist Beziehung zu ihm, die den Durst deines Herzens für immer stillen wird. Lasst uns dazu beitragen. Lasst uns dazu beitragen. Gott hat mehr als genug. Gott hat eine Quelle, die ist ausreichend für alle. Aber lasst uns das lernen. Lasst uns erstens unser Herz bewahren vor Gott. Lasst uns darum ringen, dass er das Erste ist. Und wir werden eine Ölquelle, eine Beauftragung haben. Lasst uns das Feuer immer wieder neu anfachen durch Gebet. Lasst uns immer wieder neu darum ringen, dass das Feuer brennt. Und lasst uns lernen, gemeinsam mit dem Heiligen Geist Menschen zu Jesus zu führen und ihren Durst zu begegnen. Lasst uns diesen Prozess auch gehen, des Lernens, des Hörens auf die Stimme des Heiligen Geistes. Er ist da, um uns zu führen. Er ist da, um uns zu unterstützen. Er ist der Beistand. Lass uns neu Glauben haben, dass ein Feuer von dir und mir ausgehen kann, das sich ausbreitet, von der Gemeinde, das sich ausbreitet in die umliegenden Ortschaften, in diese Region. Ich muss noch ganz schnell was mit euch teilen. Ich habe vorletzte Nacht einen Traum gehabt, der passt auf diese Situation. Ich habe geträumt, ich bin wie in Afrika und es ist ein unglaublich trockenes Land und da ist ein ausgetrocknetes Wasserloch und da ist Schlamm und da ist eine Mini-Pfütze und da drum stehen die Tiere und haben Durst. Und in der Pfütze Papageien, die picken verzweifelt in dieses dreckige Wasser. Und ich drehe mich um in meinem Traum und ich sehe eine Gruppe schwarzer Bären, die kommt angerannt. Eine ganze Gruppe, eine Horde schwarzer Bären. Die rennen aus vollem Galopp mit allem, was sie haben, weil sie so einen Durst haben. Und ich dachte mir im Traum, das Wasser wird niemals ausreichen, niemals. Und ich drehe mich um und plötzlich sehe ich einen gigantischen See und ich konnte die Ufer nicht erkennen. Hey, in unserem Umfeld sind Menschen, die sind so durstig und Jesus hat genug zu geben, mehr als genug. Lass uns daran am Gebet festhalten und lasst uns Menschen zu dieser Quelle führen. Da ist ein Durst. Und wenn wir die Menschen lieb haben und demütig dienen, wir können sie zur Quelle führen. Wir können sie zur Quelle führen. Ich glaube, dass Gott eine Bewegung startet in unserem Umfeld, dass Menschen, die wir kennen und in unserem Umfeld zur Quelle rennen, dass sie hinrennen, weil sie erkennen, hey, das ist da, wo mein Durst gestillt wird. Und Jesus, wir danken dir, dass dir nichts unmöglich ist. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du dich bewegst in unserer Mitte. Dass du bist wie ein verzehrendes Feuer, das sich ausbreitet bei uns zu Hause, in unseren Familien, in unseren Umfeldern, im Freundeskreis, am Arbeitsplatz, in dem Ort, in dem wir wohnen. Herr, wir wollen dir glauben, dir ist nichts unmöglich. Und wir beten, dass du uns hilfst, unseren Part zu erfüllen, Heiliger Geist, dass du mächtig wirken kannst. Nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch den Heiligen Geist. Und Heiliger Geist, wir beten, dass wir lernen, mit dir in allen Punkten zu kooperieren. Heiliger Geist, wir beten, dass du uns hilfst, unser Herz zu bewahren in dieser Zeit, wo alles nach unserer Zeit greift, wo alles, aber auch alles nach unserer Zeit und nach unserer Aufmerksamkeit greift. Hilf uns, Zeiten mit dir zu haben, Gott, wo wir in deiner Gegenwart sind, unser Herz vor Liebe entfacht wird zu dir. Und wir beten, dass du uns hilfst, das Feuer, wo es zum Erlöschen gekommen ist, Herr, dass du uns hilfst, das Feuer neu anzufachen. Wir beten für ein neues Feuer, wir beten für eine neue Leidenschaft, für einen neuen Aufbruch in unserem Leben, dass wir wieder entfacht werden für diese Mission, für diesen Auftrag, für diese Salbung, das Evangelium zu verkünden und die Nationen zu Jünger zu machen, unsere Nachbarschaft zu Jünger zu machen, unser Arbeitsumfeld zu Jünger zu machen. Herr, wir brauchen deine Leidenschaft, weil wir es nicht können, weil wir nicht aus unserer Kraft gehen können. Heiliger Geist, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir brauchen deine Hilfe. Komm zu uns. Entfach das Feuer neu, dass wir den Bedrohungen und den Entmutigungen entgegenstehen, Herr, und trotzdem weitermachen, trotzdem weitermachen. Und wir glauben dir, dass du etwas aufreißt, dass ein Brand sich ausbreitet, weil das dein Wesen ist, Heiliger Geist, dass du dich ausbreitest und die Botschaft verkündet wird. Und Heiliger Geist, wir beten, dass wir hören, wie Jünger hören, dass wir Menschen aufs Herz bekommen in unserem Umfeld, dass wir Worte aufs Herz bekommen, denen wir ihnen sagen sollen. Dass du uns führst und leitest und inspirierst und lehrst und trainierst, geistgeführte Gespräche von dir zu führen mit Menschen, um sie ihnen klarzumachen, dass sie ihren Durst in der Welt nicht stillen können, sondern bei Jesus allein ist die Quelle. Wir danken dir, Herr, dass dir nichts unmöglich ist, und wir wollen es nochmal so reinrufen in unser Umfeld. Nochmal reinrufen in diese Stadt und in diese Region. Bei Jesus allein ist die Quelle. Der Durst allein wird gestillt bei Jesus. Bei Jesus allein. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Und Jesus, wir danken dir, dass deine Pläne zustande kommen. Wir beten, wie im Himmel, so auf Erden. Komm und hol die Ernte ein. Gebrauche uns. Amen.